sehr viele Krankheiten stehen mit dieser niedriggradig chronischen Entzündung in Verbindung. Und so haben wir, glaube ich, gute Maßnahmen und Möglichkeiten zu intervenieren und eben auch über die Ernährung als einen starken Modulator. Der Darm ist eben nicht nur Verdauungstrakt, sondern eigentlich ein Immunorgan. Und hier haben wir auch häufig den Startpunkt für chronisch niedriggradige entzündliche Prozesse. Zusammengefasst Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Das sind die 5 Kardinalsymptome der Entzündung. Auch ein Insektenstich ist letztendlich nichts anderes als eine Entzündungsreaktion. Ein Teil der Strategie bei chronischen Entzündungen kann auch Lactoferrin sein, da es quasi Entzündungen modulieren kann und dabei aber nicht komplett das Immunsystem bremst, sondern wieder in einen ausgeglichenen Zustand zurückbringt.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Entzündungen sind lebenswichtig. Ohne Entzündungen könnte unser Körper keine Infektionen bekämpfen, keine Verletzungen heilen, ja nicht mal sein eigenes Immunsystem aufbauen. Das Problem ist also nicht die Entzündung an sich, sondern ja, wenn sie nicht mehr aufhört, wenn sie außer Kontrolle gerät. Genau dann sprechen wir von sogenannten stillen, von chronischen Entzündungen. Und die stehen heute im Verdacht, eine zentrale Rolle zu spielen bei vielen der häufigsten Erkrankungen. Zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und sogar Depressionen. Und jetzt wird's spannend. Einer der größten Einflussfaktoren auf diese Prozesse ist unser Alltag. Genauer gesagt unsere Ernährung. Was also passiert im Körper, wenn wir essen? Welche Lebensmittel fördern Entzündungen? Und welche können Entzündungen vielleicht sogar regulieren? Darüber wollen wir sprechen. Auch darüber, wie groß dieser Hebel wirklich sein kann. Also kann das einen echten Unterschied machen oder ist das vielleicht nur schön gedacht, aber am Ende sagt die Wissenschaft etwas anderes. Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler, ist hier von den Artgerecht Health Nerds. Mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, dieses Thema stille Entzündungen oder chronische Entzündungen, darüber haben wir schon immer wieder mal gesprochen und ich glaube, jemand, der sich mit Gesundheit irgendwie beschäftigt, wird darüber schon gehört und gelesen haben. Also auch in der Beauty-Industrie ist es ein großes Thema, chronische Entzündungen in der Haut. Also das Thema ist, würde ich sagen, allgegenwärtig. Heute wollen wir wirklich aber darüber mal sprechen, was passiert da genau? Und welchen Einfluss kann wirklich unsere Ernährung haben? Also wie können wir alle tatsächlich einen Haupttreiber für diese Erkrankungen, die ich eingangs genannt habe, in den Griff zu bekommen? So, deswegen lass uns mal ganz vorne anfangen. Eine Entzündung. Was ist das biologisch? Was passiert im Körper, wenn sich etwas entzündet?
Also wie du gerade schon gesagt hast, ist Entzündung primär erstmal etwas Gutes. Ja? Das heißt, wir reden über ein koordiniertes Programm, quasi eine Schutzreaktion des Immunsystems auf Infektionen oder Verletzungen oder wenn wir irgendwelche Formen von Gewebsschädigung haben. Das heißt, wir sind so in der ersten akuten Abwehr des Immunsystems, relativ unspezifisch, aber relativ klar geregelt, was letztendlich stattfinden muss. Das heißt, das Immunsystem wird durch Gewebsschädigung, also eine Verletzung beispielsweise, oder durch bestimmte Erreger aktiviert. Und danach kommt es zu dieser koordinierten Reaktion. Das heißt, es werden Botenstoffe ausgeschüttet, die Gefäße beispielsweise weitstellen. Der Blutfluss verändert sich. Es gibt eine Rekrutierung von Immunzellen. Und hier ist das angeborene Immunsystem ganz wichtig. Neutrophile, Granulozyten und Makrophagen. So, und dann arbeitet das Immunsystem gegen einen möglichen Erreger beispielsweise. Auch hier wird die Entscheidung getroffen, auf was wird denn eigentlich reagiert. Dann geht auch viel Gewebe kaputt. Aber ich habe den koordinierten Ablauf dieser Entzündung, der dann über 3 bis 7 Tage vielleicht abläuft. Und dann setzt Wundheilung ein. So, das heißt, am Ende der Entzündung folgt auch immer wieder die Regeneration und Wundheilung. Und diese Form von Entzündung finden wir, na, wenn wir über eine Erkältung sprechen, wenn wir uns den Arm gebrochen haben, ja, auch ein Insektenstich ist letztendlich nichts anderes als eine Entzündungsreaktion, lokal und klein. Und der Körper reagiert darauf und das ist gut und es ist wichtig, dass das genauso funktioniert.
Mhm. Viele haben wahrscheinlich auch das Bild im Kopf, wenn man eine Wunde hat, sich wirklich eine äußerliche Verletzung zugezogen hat, dass man Angst hat oder aufpasst, dass sich die Wunde entzündet. Das ist so der, sagen wir, im Volksmund, glaube ich, so der Terminus. Also man passt auf, dass kein Schmutz reinkommt, dass nicht Bakterien reingehen, dass die Wunde auch irgendwie gut ausheilt. Jeder hat wahrscheinlich zu Hause neben dem Pflasterpack auch so Desinfektionsspray, was man dann auf eine Schürfwunde beispielsweise macht. Nur, dass wir es richtig verstehen, dieses sich entzünden, also dieses übermäßige Entzünden, also nicht der Heilungsprozess, den du gerade beschrieben hast, sondern der Prozess, wenn dann plötzlich also externe Faktoren reinkommen, Bakterien beispielsweise oder Verschmutzungen, dann ist, sagen wir mal, auch das erst einmal natürlich ein Schutzmechanismus, dass sich das entzündet. Wann wird es aber problematisch, bevor wir gleich über diese stillen Entzündungen sprechen, aber
absolut.
Lass uns kurz bei diesen äußeren, bei diesen sichtbaren Entzündungen bleiben. Ja. Ja, auch Wundbrand ist vielen vielleicht so ein Bild vor Augen. Eiter, der entsteht, eine Wunde, die vielleicht auch gar nicht mehr zugeht über Tage, über Wochen. Was passiert da?
Gut, da werfen wir ja so unterschiedliche Dinge zusammen, weil eine Wunde, die sich nicht schließt, kann eigentlich auch ein Hinweis sein für eine gestörte Wundheilung, die häufig auch mit chronischen Entzündungen und niedriggradigen Entzündungen einhergeht. Also das nur als einen Abzweig. Die Logik, wir wollen nicht, dass es sich entzündet, ist insofern falsch, weil wir eigentlich wollen, dass es sich entzündet. Mhm. Also wir wollen, dass das Immunsystem arbeitet. Was wir nicht wollen, ist eine überschießende Entzündung oder ein längeres Wabern oder, wie du sagst, noch einen zusätzlichen Erreger. Wenn du so eine Verletzung nimmst, ist ja die Barriere gestört. Wir haben schon häufiger dazu gesprochen. Das heißt, das Eindringen potenzieller Erregerkeime aus der Umwelt ist natürlich eher möglich. Und dann haben wir erst kürzlich zu dem Thema Sepsis gesprochen. Da hatten wir gesagt, okay, hier weiß das Immunsystem nicht mehr so ganz. Beide Systeme, nämlich einmal der quasi Regulation Unterdrückung vereinfacht ausgedrückt und der akuten Reaktion, laufen beide auf Hochtouren und dann kommt es zur systemischen Reaktion und Veränderung. Das wollen wir natürlich auch versuchen zu vermeiden, aber da gibt's, wie schon auch da besprochen, auch unterschiedliche Ursachen, warum das tendenziell eher passiert. Verletzung wollen wir aber, dass es eine Entzündung gibt, denn nur am Ende der richtig abgelaufenen Entzündung kann es dann auch zur Wundheilung kommen. Das ist einer der großen Probleme, dass Entzündungen, da reden wir noch nicht über niedriggradig chronische oder stille Entzündungen, sondern Entzündungen immer weiter irgendwie bestehen und das Problem nicht so ganz gelöst wird, so könnte man sagen.
So, dann lass uns da an diesem Mechanismus mal weiter andocken. Wann kippt dieser eigentlich gute Mechanismus? Ich habe eine Verletzung oder ich habe etwas in meinem Körper, was kaputt ist. Es entsteht eine Entzündung, der Körper fängt an, es zu reparieren, das Immunsystem ist aktiv. Und plötzlich wird es aber dann zu einem Problem. Es wird aus einer sinnvollen Entzündung plötzlich eine schädliche Entzündung. Was ist dieser Kipppunkt? Was passiert da oder was funktioniert da nicht mehr richtig?
Genau, also es ist insofern richtig beschrieben, dass du sagst, die Entzündung selbst wird nicht sauber beendet, sondern sie persistiert, sie bleibt weiterhin bestehen. Zum Beispiel, wenn der auslösende Reiz dauerhaft irgendwie noch mit vorhanden ist, also es können noch weitere pathogene Keime beispielsweise sein. Und wenn wir diesen Übergang zu chronischen Entzündungen schon mal gehen, dann gibt es unter Umständen andere Reize, die das Immunsystem aktivieren und für Entzündung sorgen können. Ja, da haben wir wenn wir auf unseren Körper selbst schauen, ist eine wichtige Quelle für potenzielle chronische Entzündung viszerales Fettgewebe, aber von außen zugeführt natürlich auch Toxine, Rauchen beispielsweise, chronische Stressbelastung, Schlafmangel, auch andere Erkrankungen selbst können natürlich das Immunsystem auch immer, ich nenne es bewusst, leicht aktivieren, ohne dass die Entzündung richtig final ablaufen kann. Und da haben wir quasi den Übergang von einer kurzfristigen, über ein paar Tage Schutzreaktion mit spezifischen Immunzellen des angeborenen Immunsystems, Makrophagen und neutrophile Granulozyten, dann switcht dieses System und wir nennen es chronisch niedriggradige systemische Entzündung, im Englischen diese Low-Grade Inflammation. Und dann spielen Makrophagen auch immer noch eine Rolle, aber auch verschiedene T-Zellen. Und wir haben nicht mehr diese klassischen Entzündungssymptome. Ne? Felix, du hattest eben dieses Beispiel genannt, eine Verletzung von außen geht einher mit klassischen Entzündungssymptomen. Zusammengefasst Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Das sind die fünf Kardinalsymptome der Entzündung. Also Hitze, Überwärmung des Gebietes, Rötung, Schwellung, da ist eine höhere Durchblutung, da kommen Immunzellen hin, da soll Reaktionen stattfinden, da soll auch kollateral ein paar Zellen zerstört werden, aber sie können ja im Nachgang wieder regenerieren. So, und bei der niedriggradigen chronischen Entzündung haben wir das schon nicht mehr. Das heißt, wir haben auch andere Strukturen, die eine größere Rolle spielen, wie beispielsweise das Nervensystem, was viel mehr mit involviert ist. Und wir haben einen anhaltenden Fluss von Botenstoffen, die aus dem Immunsystem kommen und quasi eine leichte Entzündung suggerieren, aber die äußert sich nicht, dass jetzt irgendwie das Bauchfettgewebe anfängt, knallrot entzündet zu sein, sondern hier werden eben Botenstoffe produziert, die insgesamt systemisch, deswegen gehört das auch mit dazu, sich auswirken auf das zentrale Nervensystem, auf das Hormonsystem, auf verschiedene Stoffwechselprozesse, Glucose, Insulinstoffwechsel, ganz wichtig mit zu benennen. Mhm. Und so sehen wir, dass diese Verbindung von niedriggradigen systemischen Entzündungsreaktionen nicht wie eine klassische Entzündung aussieht, aber die Botenstoffe legen Schalter im gesamten Organismus um. Das Immunsystem ist quasi wie mehr priorisiert, die Energieverteilung verändert sich und die Folge sind neben erstmal den Botenstoffen, die produziert werden, Reaktionen an anderen Geweben, die dann mit sogenannten chronisch nicht übertragbaren Erkrankungen in Verbindung gebracht werden.
Das heißt, diese stillen oder chronischen Entzündungen sind im Grunde, sagen wir mal, unsichtbar von außen. Also ich kann jetzt nicht, wie du richtig gesagt hast, sagen, oh, mein Bauch ist irgendwie warm an der Stelle, da scheint was unterwegs zu sein.
Ganz genau.
Nein, es ist quasi eine Art unsichtbare, stille Entzündung im Körper.
Genau, und es soll nicht jetzt bitte suggeriert werden, also eine Art Panikmacher, oh, die Entzündung, die ich gar nicht sehen kann und wir bilden uns das ein. Wir können das durchaus messen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es da eine Methode, das zu messen? Gibt es einen Marker, die ich irgendwie identifizieren kann im Blut oder ähnliches? Wie kann ich feststellen, ob in meinem Körper solche Entzündungsprozesse gerade stattfinden?
Ich würde quasi, wenn wir jetzt über Labordiagnostik gehen, mir genau diese Botenstoffe des Immunsystems mit anschauen, also Entzündungsbotenstoffe. Klassiker, den wir als Entzündungsmarker kennen, den alle bei auch akuten Entzündungen kennen, ist das sogenannte CRP, das C-reaktive Protein, ein Eiweiß, das in der Leber produziert wird. Aber nicht einfach so, es gehört zum sogenannten Komplementsystem des Immunsystems. Und natürlich kann man im klinischen Kontext ableiten, vielleicht auch ist das ein bakterieller, ein viraler Infekt, je nachdem wie hoch der Wert ist. So bei einer stillen Entzündung oder chronisch niedriggradigen Entzündung habe ich aber so leicht erhöhte CRP-Werte. Die könnte man beispielsweise messen. Also ein Bereich zwischen 1 bis 5 des CRP-Wertes könnte ein Faktor sein, was für chronische, niedriggradige Entzündung sprechen könnte. Und genauso könnte man die Botenstoffe des Immunsystems messen. Also diese sogenannten Zytokine, da ist Interleukin 6 und TNF-Alpha beispielsweise mit zu benennen. Und da würden wir auch eine etwas höhere Aktivität als gar nicht sehen, aber auch keine überschießende Entzündungsreaktion. Also da wären Entzündungsmarker mit zu bestimmen. Aber man muss es auch andersrum sehen. Die Zusammenhänge sind relativ klar teilweise assoziiert, teilweise auch kausal im Zusammenhang erklärt. Also nicht nur irgendwie, da scheint irgendwie eine Korrelation zu bestehen zu Entzündungsmarker und anderen Erkrankungen. Das heißt, wenn solche Erkrankungen auftreten, wissen wir eigentlich auch, okay, das Immunsystem spielt hier auf jeden Fall eine entscheidende Rolle. Und die Behandlung oder auch die Prävention, Sekundärprävention, geht dann logischerweise mit einher, dass wir uns mit dem Immunsystem auseinandersetzen und versuchen, diese niedriggradige Entzündungsreaktion besser regulieren zu können.
Okay. Neben der Labordiagnostik, was gibt es vielleicht für Anzeichen, bei denen ich persönlich für mich feststellen sollte, vielleicht lasse ich das wirklich mal überprüfen. Also, gibt es Dinge, die sich verändern in meiner Gesundheit, in meinem Leben? Gibt es Sachen, wo du als Therapeut auch aufhorchen würdest, wenn dir jemand davon berichtet?
Wie gesagt, der Weg bis zur chronischen Entzündung gibt es verschiedene typische Ursachen, warum es überhaupt dazu kommen kann. Ja, also ich hatte schon gesagt, etwas, was länger bestehen bleibt, chronische Stressbelastung, Schlafmangel. Und ihr seht, jetzt bewegen wir uns wieder mehr in die Lifestyle-Richtung, was schon ein Indikator sein könnte, dass chronische Entzündung entstehen kann. Chronische Infektionen sind ein Treiber für systemische, niedriggradige Entzündung. Ernährung, da wollen wir ja heute auch noch viel zu sprechen. Darm und Darmdysbiose, gestörte Darmbarriere, der psychoemotionale Stress oder auch soziale Isolation gehört mit dazu. Schlafmangel, ich hatte es glaube ich gerade schon einmal mit erwähnt, aber auch eine Verschiebung im Biorhythmus sind alles erstmal Informationen, die ein Hinweis sein könnten. Dann haben wir viele Symptome, die hinten dabei rauskommen. Müdigkeit, Erschöpfung, Abgeschlagenheit. Man stellt vielleicht eine schlechtere Wundheilung fest. Und in der Körperzusammensetzung sieht man vielleicht auch, okay, erhöhtes viszerales Fett, also viel Bauchfett beispielsweise, Abnahme von Muskulatur, wenig Bewegung gehört als Risikofaktor logischerweise noch mit dazu, was schon sehr dafür spricht, dass das Immunsystem nicht mehr adäquat reguliert werden kann und es zu chronischen Entzündungen kommen kann. Und das heißt, ich könnte es auf der einen Seite über die Information von Risikofaktoren herausfinden, ne, wer sich jetzt bestätigt fühlt und sagt, okay, Schlafen ist schwierig, Ernährung ist suboptimal, ich bewege mich zu wenig, ich habe sehr hohen psychoemotionalen Stress. Das sind alles potenzielle Trigger, dass das Immunsystem niedriggradig aktiv wird und vielleicht bestehen auch schon Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Fettleber, Diabetes mellitus Typ 2, sicherlich auch verschiedene Autoimmunerkrankungen, die mit dazugehören, verschiedene Krebsarten, die mit dazugehören. Bei alledem, wo das Immunsystem immer in Verbindung steht und was viele so unterschätzen, aber wo der Zusammenhang sehr klar ist, ist das Thema der kardiovaskulären Erkrankung, also Herz-Kreislauf-Erkrankung und wie wir wissen, Haupttodesursache. Und hier spielt die niedriggradige chronische Entzündung eine ganz zentrale Rolle.
Heißt im Umkehrschluss, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass diese stillen, diese chronischen Entzündungen auf ein Minimum reduziert sind oder im besten Fall gar nicht stattfinden in unserem Körper. Jetzt habe ich eingangs die These aufgemacht, Ernährung spielt offenbar hier eine entscheidende Rolle. Bevor wir gleich in die Details gehen und auch konkrete Tipps geben wollen, bitte mal eine Einordnung von dir. Wie groß ist der Hebel, den wir über die Ernährung auf dieses Thema haben, wirklich? Ist das wirklich ein Game Changer, wenn wir unsere Ernährung entsprechend ändern oder anpassen? Oder ist das ein kleines Hebelchen?
Also die Einschätzung relativ klar, es ist ein großer Hebel, es ist aber jetzt auch nicht magisch. Und ich möchte heute gerne aufräumen, dass wir die auch so anti-entzündliche Ernährung als Begriffe, das versuchen adäquat einzuordnen und nicht irgendwie so sagen, okay, iss 100 Gramm Avocado pro Tag und die chronischen Entzündungen sind weg. So funktioniert es nicht. Das kann man
wäre
schon mal.
Natürlich, wäre natürlich
schön. Wäre, ich ja, weiß. Ich weiß. Und ja. Ich sage auch gerne auch konkret etwas, wie viel von was, was quasi mit dazugehört. Aber Ernährung ist beides. Es hat quasi das Potenzial, auch chronische Entzündungen, und hier geht es vor allen Dingen um die chronisch niedriggradigen Entzündungen über Ernährung, zu reduzieren. Bei akuten Entzündungen ist das was anderes. Ja, da ist das Immunsystem hochaktiv, da geht es gar nicht so viel um Essen, sondern später dann Regeneration. Man darf sich aber auch währenddessen so ernähren. Und es ist quasi beides. Einmal anti-entzündlich, sozusagen, dass chronische Entzündungen reduziert werden können. Und Ernährung kann natürlich pro-entzündlich sein. Das heißt, nur mal andersrum gedacht, die Anwesenheit von bestimmten Ernährungskomponenten, gehen wir gerne auch noch drauf ein, sorgt letztendlich für mehr Entzündung und ist wie eine Art Brandbeschleuniger. Von daher kann Ernährung beides, proentzündlich sein und antientzündlich sein. Das ist ein großer Hebel. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Wir wählen jetzt diesen mittleren Wirkmechanismus, der immer in Verbindung steht mit den chronischen Erkrankungen. Ja, also man kann ja sagen, warum muss ich mich jetzt nochmal damit auseinandersetzen? Aber wenn wir uns die Therapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei Stoffwechselerkrankungen anschauen, dann wird zwar immer mal wieder sowas wie Ernährung erwähnt, aber der Zusammenhang ist nicht klar. Die Aussage ist, der Beschleuniger, dass es überhaupt zu Arteriosklerose und Ähnlichem kommt, ist ein aktives Immunsystem und zwar nicht akut überschießend, sondern chronisch vor sich hin wabernd. Wenn wir das targetieren, beispielsweise über Ernährung als einen wichtigen Punkt, dann haben wir einen Einfluss darauf, dass es auch nicht weiter fortschreitet.
Dann lass uns doch direkt mal konkret werden und ein paar Lebensmittel oder Ernährungsweisen nennen, die nachweislich, wissenschaftlich wirklich entzündungsfördernd sind. Also was kann ich im schlimmsten Fall zu häufig essen oder zu oft tun, um diese stillen Entzündungen zu fördern, zu pushen?
Ja, das wird auch relativ klar auch in Studien quasi gemessen. Es gibt noch mehrere Meta-Analysen dazu, die diese Verbindung von einem Ernährungsmuster, von einem proentzündlichen Ernährungsmuster mit Entzündungen in Verbindung bringen. Man misst das in dem sogenannten Dietary Inflammatory Index. Das heißt, aufgrund von bestimmten Lebensmitteln kommt es zu höheren, in dem Falle zum Beispiel CRP-Werten, wie eben schon erwähnt, sondern steigt das quasi mit an und nochmal nicht so überschießend, dass es wie eine akute Entzündung ist, sondern etwas wabert. Und hier haben wir relativ klare Zusammenhänge an manchen Stellen, wo wir auch schon hier im Podcast auch schon zugesprochen haben. Was wirklich problematisch ist, und auch das würde ich gerne gleich nochmal differenzieren, sind aber ultrahochverarbeitete Lebensmittel als klarer Treiber dafür, also ein hoher Ernährungsentzündungsindex quasi mit dabei. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel haben wir zugesprochen, ist problematisch. Weshalb? Weil es nicht nur mit potenziell Übergewicht und vielen anderen Aspekten mit einhergeht, sondern wirklich auch ein Treiber für Entzündung ist. Und das heißt nicht, wir hatten das schon mal aufgedröselt, nicht nur, weil es viele unterschiedliche Bestandteile da drin sind, sondern weil in ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln wir was häufig finden? Hohe Zuckermengen, hohe Fettmengen, hohe Energiedichte, wenig Mikronährstoffe. Ja, viele gesättigte Fettsäuren unter Umständen, Transfettsäuren und all das sind Treiber für Entzündung. So, auch an der Stelle würden wir also sagen, okay, um diese Entzündung nicht zu haben, müsste man quasi eher ultrahochverarbeitete Lebensmittel aus der Ernährung im Idealfall sogar streichen. So, und wenn es nicht ultrahochverarbeitet ist, haben wir Treiber, ne, das kann auch verarbeitet sein, aber auch ganz natürlich sein, hohe Zuckermengen, raffinierte Stärke, hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, an Transfettsäuren isoliert irgendwie in Lebensmitteln und zu wenig Ballaststoffe sind auch Treiber für Entzündung. Und bei dem Zuckerthema immer nochmal als einen separaten Faktor mit dazu. Wenn du 75 Gramm Zucker zu dir nimmst, beeinträchtigt das nachweislich die Aktivität verschiedener Leukozyten, weißer Blutkörperchen, so dass das Immunsystem auch Stunden nach dem Konsum nicht mehr so richtig weiß, wie es funktionieren soll und unter Umständen so ein Entzündungswabern auch mit beginnen kann. Gleichzeitig Krass. Kommt der Zucker in den Darm. Und die Darmbakterien freuen sich auch darüber und natürlich auch Bakterien, die potenziell pathogen werden könnten, also wachsen die vielleicht auch noch mehr damit. Letztlich sorgen diese Bakterien für mehr Entzündung auf Darmebene und wir haben wieder einen Treiber für chronische Entzündung.
Also Zucker können wir auf jeden Fall schon mal sagen oder vor allem Industriezucker, großes Ausrufezeichen. Ich meine, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber auch hier zeigt sich wieder, es ist einfach ja ein Gift für den Körper, oder?
Ja, und jetzt nochmal in der praktischen Anwendung. Viele sagen ja, ich habe quasi keinen Zucker. Es geht natürlich um versteckte Zucker, was man immer hört. Und die finden wir gerne in ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, damit treiben wir die Menge hoch. Und nach wie vor das Thema zuckerhaltige Getränke. Ja, also trinke ich mein Essen, in dem Falle zuckerhaltige Getränke, und habe eine hohe Menge an verfügbarem Zucker. Und natürlich auch wieder eine Beeinflussung des Stoffwechsels. Also es endet nicht nur auf Darmebene mit dem Zucker oder der Beeinträchtigung der weißen Blutkörperchen, sondern es geht natürlich auf Stoffwechselebene systemisch weiter. So, was bedeutet eine hohe Energiedichte, viel Zucker? Na, es werden mehr Fettsäuren in der Leber produziert. Die werden dann eingespeichert. Die gehen dann in das viszerale Fett unter Umständen rein. Und später kommt es hier mit zunehmender viszeraler Fettmenge eben auch wieder zur Entzündung.
Wahnsinn. Also es ist schon faszinierend, wie diese äußeren Themen tatsächlich so einen krassen Einfluss am Ende auf unsere Gesundheit haben, auch auf unsere Lebenslänge haben. Dann lass uns doch von den negativen Ernährungsweisen und Lebensmitteln mal zu den positiven Seiten kommen. Also was können wir aktiv tun, neben dem Weglassen von den gerade genannten Dingen? Was können wir vielleicht mehr zu uns nehmen und wie können wir unsere Ernährung verändern, um einen positiven Effekt auf diese Entzündungsprozesse zu haben? Du hast schon vor ein paar Minuten gesagt, also einfach nur 3 Avocados am Tag essen und man denkt, das Problem ist gelöst, ist natürlich Quatsch. Aber
das gibt die Datenlage auch einfach nicht her, ne?
Ja, aber was würdest du jemandem raten, der sagt, ich will versuchen, am Ende mich gesund zu ernähren, aber eben gerade das Thema stille Entzündungen, antientzündlich mich zu ernähren, was würdest du auf den Teller packen?
Also auch hier vielleicht noch einmal vorweg, es gibt keine einheitliche Definition einer antientzündlichen Ernährung, ne? Das ist auch nochmal, der Begriff taucht ständig wieder auf. Und er beinhaltet eigentlich immer die gleichen Sachen, die ich jetzt auch gerne nochmal zusammenfassend mit dazu trage. Das heißt, Step 1, Dinge rausstreichen, die für Entzündung sorgen. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel, hohe Zucker, zu hohe Fettlast, gesättigter oder Transfettsäuren, auch in Kombination gerne, hohe Energiedichte ohne Ballaststoffe. So, das wäre so diese klassische, ein klassisches Bild der westlichen Ernährung und mangelnde Vielfalt. Das dreht sich um zu einer antientzündlichen Ernährung und hier reden wir eben auch weniger über das eine antientzündliche Lebensmittel. Da gibt es ein paar, die super spannend sind, da gehen wir gerne drauf ein, aber wir reden eigentlich über ein konsistentes Ernährungsmuster. Ein antientzündliches Ernährungsmuster. So vorne, ganz vorne mit dabei, steht wieder einmal das Thema der Vielfalt. Ja, eine vielfältige Ernährung als Orientierung, 160 unterschiedliche Lebensmittel pro Monat zu essen oder anders in der Einteilung mindestens mal so 30 unterschiedliche Gemüse, Obst, können auch Kräuter sein pro Woche, was auch wichtig ist für den Darm. Aber wir finden hier quasi auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz entscheidend sind. Wir finden extrem viele Ballaststoffe, die entscheidend sind. Und das ist eigentlich das, was einen großen Teil der antientzündlichen Ernährung mit ausmacht. Und natürlich liefern Gemüse, Obst und Kräuter, Polyphenole, Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe und auch andere bioaktive Substanzen, wo wir bei manchen auch noch gar nicht wissen, wie sie im Detail funktionieren, aber sie sind eine wichtige Komponente in der Ernährung. So, das ist definitiv Punkt Nummer eins. Und die Ballaststoffe kann man erweitern oder vergrößern, indem man auch auf andere Lebensmittel schaut, ne? Statt der Wahl eines Weißmehls oder hochverarbeiteten Mehlproduktes eher auf Vollkorn zu gehen. Aber bitte, ein Vollkorntoast, darum geht es nicht, sondern es geht dann wirklich schon wirklich um das volle Korn. Und ja, ich weiß, dass viele hier auch sagen werden, ja, aber das ist doch für den Darm auch nicht optimal. Und das kann durchaus der Fall sein, wenn man es nicht gut verträgt oder eine andere Problematik im Darm hat. Aber das eigentliche zentrale Ziel ist, mehr Ballaststoffe hinzuzufügen. Das heißt, wer darauf verzichten möchte, sollte auf jeden Fall seine Ballaststoffmenge abdecken. Das sollten zwischen 30, vielleicht bis zu 35 Gramm pro Tag sein. So. Das heißt, Felix, 100 Gramm Salat hat logischerweise nicht 100 Gramm Ballaststoffe. Das muss man in der Berechnung mit berücksichtigen. Und wer sagt, ich krieg das über die Ernährung nicht abgedeckt mit den Ballaststoffen, kann natürlich Ballaststoffquellen ergänzen, auch substituieren, einrühren und mit zur Mahlzeit mit zunehmen. Wichtig ist, dass es regelmäßig quasi kommt.
Lass uns kurz bei den Ballaststoffen bleiben. Du hast also schon Vollkorn genannt. Was wären noch gute Ballaststoffquellen? Ich weiß, du bist ein Fan von so Pastinaken, von so Wurzelgemüse, ja?
Ich würde die Hauptballaststoffquellen eher im Bereich von Gemüse und Obst mir suchen. Mhm. Vollkorn ist aber auch ballaststoffreich. So, deswegen habe ich sie mit erwähnt. Auch Hülsenfrüchte, gleiches Thema, kennen wir hier auch im Podcast, ist aber auch eine ballaststoffreiche Quelle. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, in einer vielfältigen Ernährung kann das ein Teil des Ganzen sein. Bevor ich es rausnehme und dafür ultra hochverarbeitete Lebensmittel esse, würde ich eher darauf zurückgreifen. Mhm. Ja?
Okay.
Von daher Hauptquelle volumengebende Lebensmittel im Bereich Gemüse und Obst. Das steht an oberster Priorität. Das gepaart mit Vielfalt hat man schon einen ganz großen positiven Aspekt mit abgedeckt. So, und dann ein Lebensmittel, was ich gerne erwähnen möchte, was wahrscheinlich im antientzündlichen Kontext neben der Avocado so das bekannteste ist, und das ist natürlich natives Olivenöl. Ne? Polyphenolreiches, natives Olivenöl, was wir auch aus Themen der mediterranen Ernährung kennen. Und hier sieht man auch, ja, okay, irgendwie ist doch auch eine mediterrane Ernährung antientzündlich. Ja, natürlich, weil wir viele einfach ungesättigte Fettsäuren haben. Und Polyphenole, die quasi eine antioxidative Eigenschaft haben. Und was war nochmal bei entzündlichen Themen häufig ein Fall? Dass wir viele oxidative Produkte haben, also helfen uns antioxidative Produkte. Mhm. Bei Olivenöl sagen wir in der Empfehlung 20 Milliliter pro Tag.
Ein Esslöffel hat ungefähr?
Wahrscheinlich ungefähr so vielleicht 10, je nach Esslöffelgröße, 10 Milliliter, 20 Milliliter pro Tag sollten wir zu uns führen. Das ist eine klare Empfehlung. Viel dieser einfach ungesättigten Fettsäuren, hoher Polyphenolgehalt, hat auch was Würzendes mit dabei. Und das ist quasi wie so ein Kernbestandteil in einer antientzündlichen Ernährung, die eine wichtige Rolle spielt. Aber, und jetzt kommt genau das mit dazu, ich kann doch gegebenenfalls auch andere gesunde Fettquellen noch mit ergänzen. Und das stimmt. Da kommt die Avocado wieder mit ins Spiel. Die hat auch viele einfach ungesättigte Fettsäuren. Dementsprechend wird sie auch immer gerne mit erwähnt. Und eine Überlegung ist, kann ich das eine mit dem anderen ausgleichen? Also es gibt zum Beispiel kleinere Untersuchungen, die zeigen, wenn ich mal einen pro-entzündlichen Cheeseburger oder so ein Big Mac, ich habe, ne, oder kann auch von irgendeinem anderen Hersteller sein, also ein Burger, nur dass wir eine Vorstellung haben, was zu einer höheren Entzündungsreaktion nach der Mahlzeit führt. Und ein klassisches Bild ist von einer proentzündlichen Ernährung. Wenn ich darauf so 30 Gramm Avocado ergänze, senkt es nachweislich die postprandiale Entzündungsreaktion. Ne? So, das ist so ein bisschen die Überlegung. Aber das sind kleinere Untersuchungen. Das reicht nicht aus, um zu sagen, schmier dir einfach immer 30, 100 Gramm Avocado irgendwo mit drauf und dann wirst du keine Entzündung mehr mit dabei haben. Aber man kann drüber nachdenken, ob man sein proentzündliches Essen nicht vielleicht auch mit antientzündlichen Komponenten mehr kombiniert. Das wäre zum Beispiel auch ein Tipp und eine Idee.
Du weißt, wir sind ja hier nicht dafür da, um irgendwelche Verbote auszusprechen oder irgendwie den Leuten zu sagen, was alles schlecht ist und wie sie sich zu verhalten haben. Um Gottes Willen, ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und du weißt, auch bei mir ist es schwer, sich auf so eine komplett gesunde Ernährung irgendwie einzustellen. Und ich weiß, viele Leute in ihrem Alltag, berufstätig, Familie, Kinder, wie auch immer, es ist halt häufig stressig und man kann eben nicht sich immer gesund ernähren. Das geht leider in den meisten Fällen nicht. Aber das ist ja ein guter Hack, ja, da eben zu sagen, okay, wir bringen zumindest eine Komponente mit rein.
Olivenöl bringst du entweder mit rein oder du bringst Avocado mit rein. Du kannst eine Handvoll Nüsse beispielsweise, 30 Gramm, dreimal pro Woche mit integrieren. Das sind sinnvolle Schritte und sowieso, wenn wir über Ernährung sprechen und wenn wir das jetzt hier aus dem Blickwinkel pro- und antientzündlich uns anschauen, dann weiß ich genau, was du meinst, Felix, mit, naja, jetzt weiß ich schon wieder, was ich alles nicht essen soll und jetzt wird mir wieder gesagt, was ich essen soll. Ganz klare Empfehlung, wenn ich es nicht schaffe, von dieser pro-entzündlichen Ernährung wegzukommen, dann ergänze zumindest antientzündliche Komponenten mit dazu. Das ist die ganz klare Empfehlung, weil das ist gar nicht so trivial, wie es vielleicht klingen mag. Wir haben eher das Problem, dass uns die antientzündlichen Komponenten in der Ernährung fehlen. Das heißt, das Hauptproblem, was wir eigentlich haben, ist ein zu wenig an Ballaststoffen, ein zu wenig an sekundären Pflanzenstoffen, noch übergeordnet zu dem, was die proentzündliche Ernährung ausmacht. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich meine. Also du isst deinen Big Mac. Und dein Olivenöl und deine Nüsse vielleicht mit dabei und ergänzt noch ausreichend Omega-3-Fettsäuren mit dazu, dann hast du quasi einen besseren Ausgleich, als beides wegzulassen. Ja, und irgendetwas nur zu essen oder die entzündliche Komponente quasi mit rauszunehmen. Von daher ist die Ergänzung davon eine sinnvolle Strategie. So, 20 Milliliter Olivenöl hatte ich gesagt. Dreimal pro Woche 30 Gramm Nüsse, kann auch ein Mix sein aus Nüssen, aber bitte nicht geröstet und gesalzen, sondern natürliche Nussquellen mit dazu nehmen und gerne auch mal selbst überprüfen, wie viel dann in meiner Hand, in meiner eigenen Hand so 30 Gramm dann auch wirklich ausmachen. Das wird manchmal auch überschätzt, weil viele sagen, ich habe eine Hand voll, das sind ja 30 Gramm und haben so eine gehäufte Hand, dann kann es auch ein zu viel werden. So, und eine weitere wichtige Komponente neben Ballaststoffen, Vielfalt, einfach ungesättigten Fettsäuren sind nochmal die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere die Omega-3-Fettsäuren. Und hier reden wir eben entweder von Fisch- und Meeresfrüchtekonsum mit der klaren Kritik, naja, ist das Ganze nicht Mikroplastik verseucht und Schwermetall belastet, was durchaus mit ein Aspekt sein kann, dann würde ich hier empfehlen, dekonstruieren, also holt euch ein Omega-3-Präparat aus Fisch oder Algenöl mit einem hohen EPA- und DHA-Anteil. Und dann sollten es ungefähr zwischen 1-2 Gramm EPA-DHA pro Tag sein. Und hier gilt auch wieder die Regelmäßigkeit. Regelmäßig ergänzen. Und das ist das gleiche Prinzip, Felix. Der Burger, der proentzündlich ist, hat ja unterschiedliche Komponenten, warum er proentzündlich ist. Ja, die Fettquellen, die teilweise einen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren. Und mit Omega-3 gleiche ich das Verhältnis natürlich wieder mit aus. So, das heißt, ich verzichte noch nicht mal darauf, sondern baue diese Komponente mit ein.
Und Matthias, du hast vorhin den Zucker als Treiber für entzündliche oder stille Entzündungen im Körper genannt und auch als sagen wir mal Problembeschleuniger im Darm, ja, viele Bakterien, die den Zucker lieben, die sich dann vielleicht in ein Ungleichgewicht bringen und stärker vermehren, als wir es eigentlich wollen. Also Zucker hast du da als Negativbeispiel genannt. Mhm. Gibt es für den Darm im Speziellen ein Positivbeispiel, ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe, wo du sagen würdest, das hilft unserem Darm tatsächlich, um optimal zu funktionieren?
Auf jeden Fall. So ein bisschen, ich hatte es schon mit angedeutet, wenn wir über Faserstoffe und Ballaststoffe sprechen, ne, weil es quasi der andere Teil an Nährboden ist, der den Bakterien hilft, sich zum einen in ihrer Vielfalt zu verändern und selbst natürlich auch Stoffwechselprodukte zu erzeugen. Und ein Darmmikrobiom, das gefüttert wird mit Ballaststoffen und Faserstoffen, produziert viele kurzkettige Fettsäuren, Butyrat, Acetat, Propionat, die wiederum als Metaboliten Einfluss auf die Darmbarriere und als Signalmolekül, das kennen wir auch, Darm-Hirn-Kommunikation wichtig sind. Und jetzt der eigentlich wichtige Punkt, auch mit dem Immunsystem interagieren. So, und der Darm ist eben nicht nur Verdauungstrakt, sondern eigentlich ein Immunorgan. Und hier haben wir häufig den Startpunkt für chronisch niedriggradige entzündliche Prozesse. Und füttern wir also einfach ausgedrückt das Darm-Mikrobiom mit ausreichend Ballaststoff und Faserstoffen, haben wir mehr kurzkettige Fettsäuren und gleichzeitig wieder einen Mechanismus, der wichtig ist, um das Immunsystem zu regulieren und zu stimulieren und am Ende chronische Entzündungen quasi etwas entgegenbringen zu können. Und natürlich gibt es spezifisch, wenn wir über Ernährung schauen, auch auf Darmebene natürlich noch andere passende, auch Mikronährstoffe, die hier natürlich spannend sein könnten, ob nun Vitamin D3 beispielsweise oder eben auch Lactoferrin, auch für den Darm sehr spannend, aber natürlich auch bei chronisch niedriggradigen Entzündungen durchaus ein potenzieller Ansatzpunkt.
Es ist spannend, weil wir natürlich auch hier in der Community viele Leute haben, die supplementieren und Supplements nehmen. Du gehörst dazu, ich natürlich auch. Also Lactoferrin haben wir schon viel drüber gesprochen, kann auch hier tatsächlich eine gute Idee sein, um das Thema niedriggradige Entzündungen ja zu beeinflussen, um es positiv irgendwie zu beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen auf Darmebene, ne, mit Blick auf das Darmmikrobiom, dann mit Blick auf genau das, Immunregulation. Das ist eine physiologische Eigenschaft des von Lactoferrin, auch körpereigenes Lactoferrin, was das quasi tut und setzt quasi an dem Punkt mit an. Und von daher ist Supplementierung natürlich immer ein spannender Baustein und den würde ich eben zu der antientzündlichen Ernährung auch mit dazu packen. Also Mikronährstoffe, erstmal den Bedarf mit abzudecken, vielleicht auch nochmal gezielter gegen chronische entzündliche Prozesse vorgehen zu können. So, und dann haben wir übergeordnet ein antientzündliches Ernährungsmuster, so wie wir es uns jetzt schon zusammengebaut haben, was ich ergänzen kann zu meiner bestehenden Ernährung oder mich auch darauf wirklich fokussieren kann. Und infolgedessen gibt es natürlich noch viele andere antientzündliche Komponenten, die man integrieren kann. Bewegung beispielsweise für die Menschen, die es betrifft, Reduktion von viszeralem Fett. Und dann haben wir wirklich die einzig sinnvolle Prävention auch für potenzielle Erkrankungen, die dann je nach Individuum an unterschiedlichen Organen oder Geweben entstehen. Ne? Von neurodegenerativen Erkrankungen über Erkrankungen des Stoffwechsels, dann wenn wir auf die Insulinresistenz beispielsweise schauen und dann auch auf Diabetes mellitus Typ 2 oder wenn wir auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen schauen und so weiter und so fort. Sehr viele Krankheiten stehen mit dieser niedriggradig chronischen Entzündung in Verbindung. Und so haben wir, glaube ich, gute Maßnahmen und Möglichkeiten zu intervenieren und eben auch über die Ernährung, nicht als Wunderwaffe, aber als einen starken Modulator.
Ernährung, also einer tatsächlich der stärksten Hebel, um stille Entzündungen im Körper zu beeinflussen. Dabei geht es nicht, und das habe ich heute mir hier fett aufgeschrieben und das ist ein großes Learning, es geht eben nicht um einzelne Superfoods oder schnelle Lösungen. Entscheidend ist das Gesamtbild, eine vielfältige, abwechslungsreiche und ballaststoffreiche Ernährung aus möglichst echten, unverarbeiteten Lebensmitteln. Hochverarbeitete Produkte und vor allem Industriezucker können entzündliche Prozesse im Körper fördern und langfristig belasten. Matthias, war eine tolle Folge. Wir haben viel gelernt. Ich bin sicher, es gibt auch viele Fragen. Schreibt uns gerne mal eure Fragen oder Anmerkungen dazu in die Kommentare. Unter Spotify könnt ihr direkt zur Folge kommentieren. Wir beantworten dann natürlich auch eure Fragen und sind gespannt auf den Austausch mit euch. Leute, nächsten Montag gibt's einen Deep Dive, freue ich mich auch drauf. Da schauen wir uns wieder einen Stoff, eine Komponente des Lebens ganz genau an. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.